24. Januar 2014. Reden Sie jetzt, Herr Cameron. Halb Deutschland hing US-Präsident Barack Obama an den Lippen, als er der deutschen Öffentlichkeit zur besten Sendezeit erklärte, er gedenke auch in Zukunft die Massenüberwachung fortzusetzen. Die Berichterstattung über die Snowden-Enthüllungen fokussiert sich auf die US-amerikanische NSA mitsamt den politischen Reaktionen und dürftigen Reförmchen. Zu Unrecht aus der Aufmerksamkeit geraten ist der gar nicht so kleine Bruder Government Communications Headquarters, kurz GCHQ, in Großbritannien. Hervorgegangen ist der elektronische Schnüffeldienst des ehemaligen britischen Empires aus den berühmten Codebreakern, die in Bletchley Park die Verschlüsselungssysteme der Achsenmächte erfolgreich attackierten. Die Entschlüsselung der deutschen Enigma-Chiffriermaschinen war für Großbritannien kriegsentscheidend. Die nazideutsche U-Boot-Blockade gegen die von der Schifffahrt nahezu vollständig abhängige Inselnation zu durchbrechen, gelang auch durch das Mitlesen der verschlüsselten Meldungen der deutschen Kriegsmarine. Eines der größten mathematischen Talente des 20. Jahrhunderts und Übervater der künstlichen Intelligenz Alan Turing war ganz wesentlich daran beteiligt. Bletchley Park und das GCHQ waren von jeher in tiefer Geheimhaltung konzipiert. Das britische Gesetz zur Geheimhaltung, der Official Secrets Act, ist deutlich restriktiver als sein Äquivalent in den USA. Noch immer sind Teile der Bletchley Park Geschichte amtlich geheim gehalten, obwohl Dekaden vergangen sind. Erst vor kurzem konnte sich die britische Königin dazu durchringen, Alan Turing offiziell zu rehabilitieren, der nach dem Krieg aufgrund seiner Homosexualität belangt, chemisch kastriert und diskriminiert wurde. Und früh starb. Den berühmten Dank des Vaterlandes stellt man sich gemeinhin anders vor. Viele der Geheimhaltungsregularien, die zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs eingeführt wurden, sind im Kern noch immer in Kraft. Selbst ein direkter Einfluss der Geheimen und Militärs auf die Presseberichterstattung ist quasi vordemokratisch geregelt. Die sogenannten DA-Notices, in denen die Regierung verbindlich und unter Strafandrohung den Medienchefredakteuren mitteilt, worüber sie nicht zu berichten haben, gängeln öffentliche Debatten über das Ausmaß von Überwachung und die Rolle der Geheimdienste. Folgerichtig ist die Diskussion über die Snowden-Enthüllungen in Großbritannien, abgesehen von den Publikationen des Guardian, kaum vorangekommen. Bis heute gibt es weder einen effektiven Rechtsweg noch eine nennenswerte Kontrolle in Fragen der geheimdienstlichen Überwachung. Dabei ist es gerade das GCHQ, das sich durch verblüffende Kreativität, Dreistigkeit und einen schon an imperialen Größenwahn grenzenden Umfang an Schnüffelaktivitäten auszeichnet. Das Tempora-Programm speichert und analysiert mehrere Tage des gesamten Internetverkehrs, der über die Insel läuft. Dazu gehört ein Großteil der transatlantischen Verbindungen Europas. Die angestellten Computereinbrecher des GCHQ wurden zudem durch die Snowden-Dokumente dabei enttarnt, wie sie gezielt die Computer der Administratoren des großen belgischen Telekommunikationsanbieters Belgacom angegriffen haben, um sich darüber Kontrolle über die kritische Netzwerkinfrastruktur zu verschaffen. Ein befreundetes Land auf solch aggressive Weise zu attackieren, sucht seinesgleichen. Bisher, denn wir werden 2014 zweifelsohne noch tiefer in die geheimdienstlichen Abgründe blicken müssen. Aus etlichen weiteren Snowden-Dokumenten wurde klar, dass NSA und GCHQ so eng zusammenarbeiten, dass sie de facto als eine Einheit operieren. Dabei unterliegen die britischen Spitzel noch weniger Restriktionen und Kontrollen als ihre amerikanischen Partner, ganz zu schweigen von einer öffentlichen Diskussion, der sie sich zu stellen hätten. Die finanziell potente NSA bestreitet sogar einen Teil des Budgets der GCHQ. So sehr schätzen die Amerikaner die intensive Kooperation des wichtigsten Five Eyes-Partners und seiner geostrategischen Vorteile durch die Lage der britischen Insel als Landepunkt der meisten Atlantik-Unterseekabel. Wer versucht in Großbritannien auf juristischem Wege dem schrankenlosen Schnüffeln des GCHQ beizukommen, stellt fest, dass es keinen hinreichenden Rechtsweg gibt. Vorgesehen ist nur eine Beschwerde bei einer Kontrollkommission, Investigatory Powers Tribunal, die nicht nur ihre Entscheidungen außerhalb des normalen Rechtsweges im Geheimen trifft, sondern deren Verdikte rechtlich kaum angefochten werden können. Das britische Königreich ist jedoch, als Mitglied der EU, der Rechtsprechung der europäischen Gerichte unterlegen und hat die Europäische Menschenrechtskonvention schon in den 1950ern ratifiziert. Daher hat die Autorin dieser Kolumne zusammen mit den britischen Organisationen Big Brother Watch, Open Rights Group und der Schriftstellervereinigung PEN im September vergangenen Jahres den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, EGMR, angerufen. Denn die flächendeckende Überwachung des Internetverkehrs durch das GCHQ betrifft jeden Europäer in seinem Menschenrecht auf Privatsphäre nach Artikel 8 der Konvention. Die Richter am EGMR haben die Brisanz des Anliegens nun erkannt. Sie haben sich an die britische Regierung gewandt und um Stellungnahme gebeten. Sie betonen dabei die Dringlichkeit und priorisieren das Verfahren, weswegen der britischen Regierung nur eine kurze Frist eingeräumt wurde, um die Praktiken des GCHQ und die Kontrollsysteme zu rechtfertigen. Das Recht auf Privatsphäre vor anhaltender und massenhafter Ausforschung durch europäische Geheimdienste zu schützen, die Europäische Menschenrechtskonvention auch in der Praxis durchzusetzen, ist nun Aufgabe der Richter in Straßburg. Dass unsere Beschwerde als hinreichend dringlich angesehen und als bedeutsam für die Zukunft des effektiven Menschenrechtsschutzes im digitalen Zeitalter erkannt, dass die Frage der Kontrolle der Geheimdienste als vorrangig angesehen wurde, rückt wieder in den Vordergrund, worum es eigentlich gehen muss. Europäische Menschenrechte. Sie sind durch den Medienrummel um das Obama-Interview und seine Beschwichtigungen aus dem Fokus geraten. Die Fragen muss nun David Cameron beantworten.
Februar 2014. Datensammler im Abwehrmodus. Während sich in Deutschland eine erneute Diskussion um von Geheimdiensten abgeschnorchelte deutsche Regierungschefs entfaltet und das Opfer Gerhard Schröder nun überraschend den mangelnden Respekt der Amerikaner beklagt, scheint sich noch nicht überall herumgesprochen zu haben, dass auch andere Mitglieder heutiger und früherer Bundesregierungen Mobiltelefone nutzen. Offenbar herrscht noch der Glaube vor, Minister, Staatssekretäre, Wirtschaftsbosse und ihre Mitarbeiter seien strategisch weniger wichtig und beim Abhören außen vor. Vor allem aber könnte sich das Wahlvolk fragen, warum die politisch Verantwortlichen überhaupt nur so etwas wie Empörung aufbringen, wenn sie selbst oder ihresgleichen betroffen sind. Die Grünen-Politikerin Claudia Roth bezeichnete das Ausspionieren politisch freundschaftlich gesinnter Spitzenpolitiker gar als Kernschmelze unserer Demokratie. Ganz so, als sei das tagtäglich weiter andauernde Schnüffeln in den Daten von Millionen Betroffenen im Fußvolk nicht der eigentliche GAU. Der Blick in die Zeitung bleibt jedenfalls auch nach bisher fast 200 Enthüllungsgeschichten aus dem Snowden-Fundus spannend und aufschlussreich. Denn NSA, GCHQ und Co. überraschen die internationale Öffentlichkeit jede Woche aufs Neue mit dem Schreckenskabinett von technischen Ideen, die ihnen in den letzten Jahren einfielen und wie selbstverständlich umgesetzt wurden, um an noch mehr Daten zu kommen, in Computersysteme einzubrechen, Kommunikationssysteme zu infiltrieren oder zu sabotieren. Letzteres ist die aktuelle Enthüllung über die Praktiken des britischen GCHQ, der sogenannte DDoS-Attacken gegen Online-Aktivisten startete. Er flutete also die Leitungen zu Computern, mit denen sie chatten wollten, mit derart vielen Daten, dass die Kommunikation zusammenbrach. Mal abgesehen von der Frage, die kaum einer mehr stellt, nämlich was Geheimdienste eigentlich auf den Chatservern zu suchen hatten, bedienten sie sich dabei exakt derselben Methode, die den jugendlichen Online-Aktivisten vorgeworfen wird. Der Unterschied ist nur, dass dem GCHQ keine Strafen drohen. Denn Geheimdienste können offenbar Rechner sabotieren oder in sie einbrechen, wo immer weltweit sie wollen. Kanada erschüttert unterdessen seit ein paar Tagen ein Skandal um das geheimdienstliche Ausspionieren von Daten, die über Hotspots an Flughäfen, in Hotels, Konferenzzentren oder Kaffeehäusern und anderen öffentlichen Orten verschickt wurden. Ende Januar hatte der kanadische Fernsehsender CBC berichtet, dass aus den Snowden-Dokumenten hervorgehe, dass der dortige Geheimdienst Communication Security Establishment Canada, kurz CSEC, koordiniert mit der NSA über Wi-Fi-Zugangsangebote Kommunikation und Bewegungen von tausenden Menschen nachvollzogen hat. Reisende etwa, deren Geräte sich mit einem Hotspot am Flughafen verbunden hatten, wurden wochenlang auf ihrem Weg durch Kanada virtuell verfolgt. In den Snowden-Papieren, die CBC veröffentlichte, schwärmte der Geheimdienst über die exzellenten Profile, die sich aus diesen Daten generieren ließen. Das betrifft unzählige Passagiere, da viele Nutzer gar nicht wissen, ob und in welche Wi-Fi-Hotspots sich ihre Telefone, Tablets oder E-Book-Reader im Vorbeigehen kurzzeitig einloggen. Technisch geht es den Geheimdiensten um das Sammeln der MAC-Adressen der verschiedenen Geräte. Denn die eignen sich vorzüglich zum Wiedererkennen in allen anderen Kommunikationsinfrastrukturen, aus denen man Datensätze vorliegen hat. Doch wie kamen die notorischen Schnüffler eigentlich an so viele Wi-Fi-Daten, um Profile anlegen zu können? Da die großen kanadischen Anbieter der öffentlichen Hotspots unisono und vergleichsweise glaubwürdig dementieren, mit den Geheimdiensten zu kooperieren, bleibt technisch wohl nur die Variante des Zugriffs auf die nationalen Netzinfrastrukturen. Die kanadische Regierung scheint in der Reaktion auf den Überwachungsskandal die Strategie der deutschen Regierung zu übernehmen, nämlich zunächst zu behaupten, das alles gäbe es gar nicht. Da auch in Kanada wenig Zweifel bestehen, dass dieses gezielte Verfolgen im Inland ohne irgendeinen Anlass ungesetzlich ist, wird insofern das Abstreiten zum nachvollziehbaren politischen Reflex. Der CSEC selbst wählte allerdings die typisch amerikanische Ausredenstrategie. Das Sammeln und Analysieren von Metadaten sei gar nicht verboten. Denn was zum Kommunikationsgeheimnis zählt oder was ein Bewegungsprofil ist, bestimmen schließlich die Geheimdienste, niemand sonst. Denn genauso wie in den USA, Großbritannien oder Deutschland, ist auch in Kanada eine wirksame Kontrolle der institutionellen Spione nicht gegeben. Die einzig vorhandene Prüfung der Spionageaktivitäten des CSEC ist ein einzelner, pensionierter Richter, der vom kanadischen Premier berufen wurde. Die kanadische Regierung reiht sich auch ein in einen lauter werdenden Chor von Politikern, die offensiv über Journalisten herziehen, die über die unkontrollierten Geheimbehörden berichten. Paul Calandra, Konservativer und Staatssekretär, sagte im kanadischen Parlament über Glenn Greenwald, der mit dem CBC zusammengearbeitet hat, er sei, so wörtlich, ein Pawn-Spy. Auch englische Muttersprachler hatten erhebliche Mühe, sich zu erklären, was diese mutmaßliche Herabwürdigung eigentlich zu bedeuten hätte. Mike Rogers, ehemaliger FBI-Mann, Republikaner und Vorsitzender des Geheimdienstausschusses im US-amerikanischen Repräsentantenhaus, fand für Greenwald und andere Komplizen von Edward Snowden die Bezeichnung Deep und warf ihnen Rechtsbruch sowie persönliche Bereicherung vor. Greenwald konterte per Twitter-Kurznachricht: Journalisten mit Strafverfolgung zu drohen, diene nur dem Zweck der Einschüchterung und der Verstärkung des Angstklimas im Journalismus. Über die angeblich für all die technisierte Überwachung als Grund angeführte Terrorbekämpfung redet unterdessen kaum noch jemand. Zu absurd dafür sind die namentlich bekannten Zielpersonen der Ausspähung und die schier unfassbare Fülle an Überwachungsprogrammen. Terror ausüben bedeutet im Wortsinn Schrecken verbreiten. Doch der Schrecken geht längst von den Geheimdiensten selbst aus.
Freitag, 10. Januar 2014. Vom Mythos der Selbstreinigung. Vor 43 Jahren brachen über das FBI empörte Bürger in ein Büro der Behörde ein und entwendeten Beweise für die Bespitzelung der Amerikaner durch ihre Geheimdienste. Damals waren alle empört über diese Überwachung. Aber hat man daraus etwas gelernt? Wenn ein großer Skandal von den Medien aufgedeckt wird, hört man alte, weise Journalisten und Politiker zu den jungen, aufgeregten Aktivisten und Journalisten sagen, dass es doch gut sei, wie die Mechanismen der Kontrolle wirkten. Schließlich funktionieren ja offensichtlich die Selbstreinigungskräfte der Gesellschaft. Der ewige Zyklus von Skandal, Untersuchung, Analyse und Reform bis zum nächsten Skandal sei der Rhythmus der Demokratie. Von denen, die schon länger dabei sind, wird er als nahezu selbstverständlich angesehen. Leicht wird dabei vergessen, dass diese vielbeschworenen Selbstreinigungskräfte der Gesellschaft nicht ohne Menschen funktionieren, die ihr persönliches Wohl hinten anstellen und enorme Risiken eingehen, um als falsch, ungerecht und illegal empfundene Zustände anzugehen. Schaut man in die Geschichte, insbesondere der Vereinigten Staaten, zurück, so gibt es durchaus Parallelen zu den heutigen Geheimdienstskandalen, die seit letztem Sommer bekannt wurden. Die Enthüllungen über fragwürdige CIA-Operationen und die enormen Auswüchse des Schnüffel- und Manipulationsapparats, zu dem sich das FBI unter J. Edgar Hoover entwickelt hatte, führten letztlich zu weitreichenden Reformen, unterstützt durch die Befragungen des Church-Komitees des amerikanischen Senats, das 1975 eingesetzt wurde. Sie waren jedoch nur möglich, weil der Journalist Seymour Hersh 1974 das CIA-Überwachungsprogramm aufdeckte und eine kleine Gruppe Intellektueller persönliche Risiken auf sich nahm. Sie waren 1971 in ein lokales FBI-Büro eingebrochen und hatten kistenweise Akten herausgeschleppt, die die Missstände und Missbräuche beim FBI unzweifelhaft deutlich machten. In dieser Woche ist ein Buch zu diesem Einbruch veröffentlicht worden. Die Geschichte zeigt gerade im Rückblick eindrücklich, wie unterschiedlich Muster der Reaktionen auf Skandale gestern und heute ausfallen. Ein Physikprofessor, Bill Davidson, hatte damals die ständigen Observationen und die Unterwanderung universitärer Seminare durch Spione so satt, dass er nicht nur die Idee hatte, die angelegten Dossiers einfach zu stehlen, sondern den Plan mit Kollegen besprach und in die Tat umsetzte. Die Einbrecher sichteten ihre Beute tagelang gründlich und verteilten die Beweise für den Schnüffelstaat, den das FBI errichtet hatte, schließlich an verschiedene Zeitungen, die Auszüge daraus veröffentlichten. Es ging um Überwachung, Infiltration, Zersetzung und Sabotage von Aktivistengruppen der Civil Rights Movement, die sich für die Gleichberechtigung der Schwarzen und andere Bürgerrechte einsetzten. Berichte über geheimdienstliche Übergriffe gab es auch schon zuvor. Nur wurden sie von den gängigen Medien gern als Verschwörungstheorien abgetan, genau wie die Sorgen vor umfassender digitaler Überwachung vor den Snowden-Enthüllungen als verschwörerische Hirngespinste weggewischt wurden. Liest man aus aktuellem Anlass die Protokolle des Church-Komitees noch einmal nach, kann man sich heftiger Zweifel am Zustand der heutigen demokratischen Institutionen kaum erwehren. Der amerikanische Senator Walter Mondale fasste in seinem Eröffnungsstatement zur Sitzung vom 19. November 1975 die Erkenntnisse zusammen und fand klare Worte. Aus den Beweisen, die diese Kommission erlangt hat, ist klar, dass das FBI über Jahrzehnte die persönlichen und politischen Aktivitäten von Millionen Amerikanern überwacht hat. Belegbar war kein Treffen zu klein, keine Gruppe zu unwichtig, um der Aufmerksamkeit zu entgehen. Es ist klar, dass eine Autorisierung des FBI für diese Programme praktisch nicht existiert. Man kann aus diesen Worten und den harschen Fragen der Mitglieder des Komitees immer noch die Empörung und auch die Angst der Abgeordneten spüren, die ebenfalls fürchten mussten, von einem allwissenden und skrupellosen Geheimdienst erpresst zu werden. Bei Unklarheiten und ausweichenden Antworten wurde zielgerichtet und zuweilen ungehalten nachgefragt. Die Vertreter der befragten Behörden zeigten sich nicht selten schuldbewusst und waren sich sichtlich darüber im Klaren, dass die Vorwürfe berechtigt und fundiert waren. Das vorgeladene Personal der Dienste zeigte sich gar dankbar, mit der Wahrheit herausrücken und die Last des Wissens um die illegalen Aktivitäten loswerden zu können. Der im April 1976 vorgelegte Abschlussbericht des Church-Komitees beschreibt auf mehreren tausend Seiten in allen Details die Verfehlungen bei in- und ausländischen sowie militärischen Geheimdienstoperationen nebst den Umständen, die zu den illegalen Maßnahmen geführt hatten. Präsident Ford und sein Nachfolger Jimmy Carter hatten angesichts dieser schonungslosen Offenlegung gar keine andere Wahl, als sich der Missstände anzunehmen. 1977 wurden unter dem neuen Geheimdienstdirektor Stansfield Turner 800 belastete Spione aus dem Dienst entfernt. Der Intelligence Oversight Act von 1980 legt eindeutig fest, das parlamentarische Kontrollgremium beider amerikanischer Parlamentskammern vollständig und aktuell informiert werden müssen, und zwar betreffend All Intelligence Activities. Das habe sogar vorab zu geschehen, mindestens aber in a timely fashion. Vergleicht man dies mit den Winkelformulierungen, den ausweichenden oder überspezifischen Dementis und sogar offensichtlichen, aber von kaum einer Nachfrage beeinträchtigten Lügen der heutigen amerikanischen Geheimdienstchefs vor diesen nach den Skandalen der 70er gegründeten Parlamentsausschüssen, werden die argen Zweifel an der Funktionsfähigkeit der vielbeschworenen Selbstreinigungskräfte zur Gewissheit. Die Geheimdienstler scheinen heute fest entschlossen, eine Einschränkung ihrer Macht wie nach den CIA- und FBI-Skandalen keinesfalls zu dulden. Die für die Aufsicht zuständigen Abgeordneten erwecken den Eindruck, ein bloßes Theaterstück aufzuführen, bis hin zu einer parlamentarischen Anhörung in Großbritannien, die wie eine Aufführung tatsächlich vorab geprobt worden ist. Anders als in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien oder im Europäischen Parlament konnten sich die deutschen Bundestagsabgeordneten allerdings noch nicht einmal zu einer parlamentarischen Untersuchung durchringen.